Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Vorpass, der Rugby-Podcast mit Vivian Bahlmann, Donal Peoples und Georg Molz auf meinsportpodcast.de.
Mit was fangen wir an, Daniel? Mit was fangen wir an?
Lass uns mal probieren.
Was ist der Topic heute?
Lions.
Okay. Donne.
Hallo und herzlich willkommen zu unserer aktuellsten Podcast-Folge bei Vorpass.
Folge 775.
Exakt, Folge 729,5. Diese Podcast-Folge wird halt hauptsächlich ums Thema Lions Squad gehen. Wir haben auch natürlich ein paar Sätze zu den Sachen in der Südhemisphäre. Die Finale ist da in Australien, Neuseeland und einfach alles drum und dran. Und mit mir spricht wie immer mein Ehrenmann aus München, Big G. Papa Gigi in the house. Wie geht's dir, Gigi?
G-Unit ist hier. Mir geht's gut. 5 Tage Fieber hinter mir. Ausgabe wird gesponsert heute vom Robert-Koch-Institut oder von AstraZeneca.
Ich glaube, das darf man nicht sagen.
Okay. Ja, sorry. Nee, mir geht's gut nach 3 Tagen Fieber. Alles gut. Ich hätte gern mehr Rugby am Wochenende geschaut, aber ich lag wie ein Häufchen Elend im Bett. Aber das Wochenende war eigentlich gar nicht so das Wichtige, wie du schon gesagt hast, sondern Donnerstag 13.28 Uhr deutscher Zeit circa,
ja,
habe ich vorm Rechner gehockt und es mir angeschaut.
Ja, was spricht Big G da an? Es ist die British and Irish Lions 2021 Kader. 37 Mann wurden halt jetzt nominiert, um nach Südafrika zu reisen. Lange stand das ganze Turnier oder das ganze Aufeinandertreffen ja in Frage. Weiß nicht, immer noch, also ich werde es halt erst glauben, wenn die wirklich da sind, aber momentan wurden die Jungs auf jeden Fall ausgewählt. Warren Gatlin als Coach hatte zusammen mit seinem Trainerteam eine auf jeden Fall relativ schwierige Aufgabe. Ich kann dir auf jeden Fall 100% meine Hand ins Feuer dafür legen, dass kein Mensch auf der Erde diese Kader prognostiziert hat.
Ja, fangen wir an mit den größten Überraschungen für uns. Ich denke, also es ging ja im Alphabet los, für die es nicht geguckt haben. Und ich glaube, Bandy Aki kam ganz vorne, oder?
Das Komische ist halt so, dass sie halt natürlich bei Jason Leonard durfte die Namen halt vorlesen. Und dann sagen die quasi natürlich, welchem Land quasi die herkommen oder spielen. Welche Clubmannschaften, auf jeden Fall welche Position. Und natürlich Josh Adams als Erster, okay. Cool, geil. Und dann als zweite jemand, das war so quasi für mich, hat auf jeden Fall ein Zeichen gesetzt für diese Kader, wird absolut crazy sein. Und zu 90% hat es das auf jeden Fall erfüllt. Bondi Aki, jemand, der auf jeden Fall, wenn du heute die Irland 15 auflisten würde auf jeden Fall nicht in dem Kader hat das schaffen. Finde ich auf jeden Fall krass, dass er es im Kader von British and Irish Lions schafft. Falls die Leute zu Hause nicht gucken, Squidge Rugby ist immer ein YouTube-Kanal, der hat relativ witzig ist dazu. Der hat auf jeden Fall ein ausführliches YouTube-Video dazu gemacht. Lass uns einfach bei Bondi Aki anfangen. Kannst du überhaupt eine Rechtfertigung dafür mir erklären?
Also ich war genauso überrascht wie du und ich glaube, ich kenne keinen einzigen Journalisten, keinen einzigen anderen Podcast, die das haben kommen sehen. Also ich kann mich nicht erinnern und ich höre schon ein bisschen ein paar Rugby-Podcasts und ich lese auch ein bisschen was drüber und der Name Bandy Aki ist halt nicht aufgetaucht oder so. Also ich kann mich wirklich gar nicht dran erinnern, deswegen ist es eigentlich eine der größten Überraschungen. Das Einzige, wie ich mir das erklären kann, dass er in der Midweek-Mannschaft dafür geplant ist. Oder, also ich sehe jetzt nicht, dass er wirklich auf 12 oder 13 in der Test 15 gegen Südafrika stehen wird. Wo ich mir dann denke, naja, vielleicht soll er eigentlich der Manu Tuilagi-Ersatz sein oder so. Der Einzige, der ein bisschen mehr Power vielleicht hat, ein bisschen mehr explosiver ist von den Center-Spielern. Das ist...
Dann, wenn ich vielleicht einfach so eine zweite Frage dazu stellen kann, weil ich finde halt deine Denkweise recht interessant, auf jeden Fall. Wenn ich, ohne dass wir es halt alle Namen halt auflisten, aber wenn ich dir noch aufliste, wer sozusagen als Center dann mitgenommen wäre oder wird, wäre das quasi als anerkannter Center Aki, Robbie Henshaw, Chris Harris und dann theoretisch Owen Farrell, Elliot Daly.
Mhm.
So, von den Namen, also
es ja. Überzeugt nicht, das willst du damit sagen.
Na, also unterstützt nicht darin der Argumentation, dass er für den Midweek-Squad gewählt wurde, sondern der Einzige, der gesetzt ist, ist Robbie Henshaw für die Start 15, da können wir uns einigen. Danach ist es halt die Frage Chris Harris, Owen Farrell, Elliot Daly, Bondi Aki. Und da sehe ich keinen einzigen von denen gesetzt. Und wenn man Farrell vielleicht als 10 dazu zählt, Elliot Daly nur weil er für Saracens in der zweiten Liga gut auf 13 aussah, weiß ich halt nicht. Da weiß ich, also ich würde halt deine Argumentation von Midweek-Score Dirt Trackers halt nicht unterstützen. Das wollte ich halt nur so sagen.
Ja, Elliot Daly sehe ich da auch nicht. Ich sehe, also eigentlich habe ich gesehen, Farrell an 12, denke ich mir. Leadership-Bonus, wenn er sich denn, weiß nicht, wenn Gatland ihm das zutraut, das hat er halt gesagt, dass er der eine Person ist, der zutraut, trotz einer schlechten Six Nations-Kampagne, was auch Farrell selber zugegeben hat, trotz dieser schlechten Kampagne wieder zurückkommen kann oder so. Mit jemandem, der, weiß nicht wie viel, 60 oder 80 Testspiele schon gemacht hat oder so. Das ist der an 12. Und dann Henshaw an 13 und dann 10 ist der walisische Zehner, sage ich mal so. Das ist... Genau, Dan Bigger. Und dann auf, ja, ich denke nicht, dass Dings hier, der Typ von Saracens, es in die Start 15 machen würde.
Elliot Daly.
Als Center, genau.
Mhm. Okay, interessant. In der Hintermannschaft, glaube ich mal, würde ich halt mal sagen, dass jemand dann noch, der so ein bisschen für ja, gesorgt hat, wer Van der Merwe vielleicht. Also manche Leute hatten schon prognostiziert, dass er mit dabei ist, aber dass er es tatsächlich schafft. Ali Price ist vielleicht noch auch jemand. Also glaube besonders, dass das, wo Ben Jungs gesagt hat, dass er nicht mit am Start ist. Das ist auf jeden Fall geöffnet hat. Gareth Davies, Ali Price, also es meiner Meinung nach war der Einzige, der gesetzt war, war Murray. Und ich glaube auch, dass er dann letzten Endes gesetzt ist, um auf 9 zu starten. Außer es ändert sich einiges bis dahin. Warst du sonst in der Hintermannschaft, vielleicht Chris Harris, warst du sonst in der Hintermannschaft noch überrascht? Oder ist, also, fehlt irgendjemand, wo du halt sagst, oh mein Gott?
Naja, Sexton hatten wir schon mal drüber gesprochen, dass too injury prone, ne? Sowohl was Concussion als auch was vielleicht den Rest des Körpers angeht. Ja. Also ich glaube, darüber haben wir geredet und auch andere Podcasts halt auch. Ne? Ich würde nochmal so eher anfangen, also wie man noch rausgelassen hat. Jonathan Davis war halt auch dabei 2017, war glaube ich auch Startcenter. Und man denkt halt immer so ein bisschen, die walisischen Spieler, wie jetzt vielleicht auch einige schottische Spieler, haben dann einen Stein im Brett, wenn da jemand sitzt, der die walisischen Spieler besser kennt, was in diesem Fall Gatland selber ist. Oder die schottischen Spieler mit Gregor Townsend, sage ich mal so. Ne? Und deswegen bin ich eher von Jonathan Davis überrascht, dass der halt gar nicht drin ist. Johnny May, eigentlich, der war letztes Mal auch nicht dabei. Bei der letzten British and Irish Lions Series war er nicht dabei. Hat auch in der Six Nations nicht super gut gespielt. Jetzt in den letzten. Hätte man trotzdem mitnehmen können. Ja, ansonsten von den Centern, ich weiß nicht, ob wir hatten jetzt nicht gesprochen über wie heißt denn Dings? Henry Slade, den hat man jetzt auch gar nicht gesehen, oder? Also die größte Überraschung ist für mich Jonathan Davis, dass der halt rausgelassen wurde, sage ich mal so.
Also für mich ist es halt der rote Faden in dem gesamten Aufstellung. Also wir kommen halt gleich zu einem Stürmer, aber so ich verstehe noch nicht so ganz, wenn ich so unter der Prämisse halt gehe, dass es halt, sage ich mal, man will Feuer mit Feuer so ein bisschen bekämpfen, dass er große Jungs damit nehmen will und aufstellen will und hat schon ein Auge drauf auf die Start 15 für Testspiele. Dann finde ich es okay so, indem Tuilagi halt verletzt ist, beziehungsweise wahrscheinlich wurde halt nicht wieder gesund sein bis dahin. Wäre es halt schwierig, ihn mitzunehmen. Für mich ist diese Frage von der Center Partnership, also in dem Henshaw der einzige ist, der gesetzt ist und ich nicht, der
ist er gesetzt.
Ja, also ich bin nicht der Meinung, dass, wenn wir überlegen, die beste Aufstellung der Welt und die beste Spieler der Welt für diese vier Nationen, dass Owen Farrell da das Beste ist, was du auf 12 stellen kannst, beziehungsweise 13, weil eigentlich wäre Henshaw auf 12 gesetzt, dass es niemand anders gibt auf 12/13, der das besser schafft als Farrell. Das beunruhigt mich zum einen und zum anderen. Im Nachgang über die Weltmeisterschaft hatte ja Eddie Jones gesagt, dass es, also ich glaube, das weiß ich nicht, ob ich das ist ein Zitat, aber er hat auf jeden Fall bereut, dass Ford Farrell zu spielen, 10-12. Also er hätte fürs Finale lieber dann doch Farrell einfach auf 10 gesetzt und dann, ne, also das war sowas, was er bereut hat gegen Südafrika. Deshalb wüsste ich nicht, dass das die richtige Zusammenstellung wäre. Das wäre meine persönliche Meinung.
Und das ist auch unser Podcast, deswegen kannst du auch deine persönliche Meinung hier kundtun, sagen. Ja, also mir fehlt auch so ein bisschen die Brechstange da drin, also so ein in der Start 15. Also ich verstehe, was du meinst, sondern ich verstehe vollkommen, was du meinst. Es wird sich mal gucken, ob es noch Überraschungen gibt. Also wenn ich jetzt so die Center gegen Center vergleiche, dann sehe ich Südafrika da vorne eigentlich. Also je nachdem, wer fit ist von denen. Ne? Ja, was ist mit den letzten, was mit 15, 14?
Ey. Also für mich dann, also so wie die da auf dem Papier sind, dann, ich meine, ja, also nicht, dass ich das wollen würde, aber dann würde ich halt quasi mit Henshaw und Aki tatsächlich 12, 13 starten und Farrell auf 10 und Murray auf 9. Mhm. Da wäre halt quasi für mich Finn Russell, Stuart Hogg. Auf 15.
Ja, ich denke, da wurde dann keine Diskussion.
Dann wäre es halt für mich, müsste man eigentlich Liam Williams starten, meiner Meinung nach.
Sehe ich auch so.
Dann würde ich tatsächlich auch Josh Adams halt starten.
Ja. So. Ja, wer soll's sonst werden? Also Louis Re-Summit ist, denke ich, noch zu jung, zu unerfahren.
Der ist aber jemand, der sozusagen in den am Anfang oder in den Nicht-Tests sozusagen vielleicht zeigen kann, dass er doch dahin gehört. Eine andere Option ist auch so ein bisschen, was die damals hatten vor 4 Jahren mit Elliot Daly irgendwie zu inkorporieren in der Mannschaft, weil er dann auch die Long-Range-Kicks sozusagen bieten kann. Das wäre halt vielleicht eine Option. Aber das sind so Spiel- oder Taktikabhängig wahrscheinlich. Ne?
Aber alle reden über Anthony Watson eigentlich, ne? Also viele hatten den schon immer dabei, British and Irish Lions und auch Start 15, ne?
Finde ich auch total berechtigt. Also für mich, und das habe ich schon letzte Woche gesagt, nimmt sich halt bei den Ecken hat nicht viel, also wir einigen uns alle, dass Hogg gesetzt ist auf 15, wenn das nicht der Fall gewesen wäre, hätte man auch Williams auf 15 oder Anthony Watson auf 15, aber wenn Hogg gesetzt ist, dann sind ja nur 2 Positionen frei und ich persönlich, glaube ich mal, hätte gerne Elliot Daly diese Möglichkeit mit den Kicks, also den, sage ich mal, 50 Meter Kicks und Go, also dass das eine Option ist, finde ich immer sehr gute und als Ecke ist er sehr, sehr gut unter den Höhenball etc. Liam Williams auch, aber wie gesagt, Das Einzige, die einzigen Leute, die ich nicht sozusagen direkt sehe, sind Van der Merwe und Louis Hugh Samet. Also ich sehe die nicht gerade in der Starts 15, aber wie gesagt, das kann in den ersten Spielen sich ändern, dass sie wirklich ein Zeichen setzen und sagen, boah, ja, wow, das sind Topform, die müssen erst starten.
Ja, ich bin gespannt, was, also das erste Spiel findet ja sogar noch in Schottland statt gegen Japan, ne, in Murrayfield. Sozusagen Aufwärmmatch, bevor es dann überhaupt losgeht. Mal schauen, wer sich dann noch reinspielen wird in die Start 15.
Lass uns mal eine kurze Pause.
Pause machen und dann machen Stürmer. Stürmer.
Ja, also bis gleich bei Vorpass.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Vernimmt sich, was man will, dann wilde Gerüchte entstanden. Fast nichts davon stimmt.
Tatort. Sport. Wenn Sporthelden zu Tätern oder Opfern werden, ermittelt Malte Asmus auf meinsportpodcast.de. Folge dem True Crime Podcast, denn manchmal ist Sport tatsächlich Mord. Nicht nur für Sportfans.
Ja, herzlich willkommen zurück zu Podcast Vorpass Teil 2. Sprechen über die British and Irish Lions. Kader, Teil 1 haben wir schon gesprochen, Hintermannschaft, wo wir so ein paar Überraschungen gesehen haben und ein bisschen Prognose abgegeben haben. Jetzt geht es bei einem Stürmer halt los. Big G, lass mal dieselbe Reihenfolge. Von wem warst du im Sturm überrascht in der Squad?
Jack Conan, Tyke Byrne drinne, Johnny Hill, England. Ja, Ian Henderson in letzter Sekunde noch Old Mate James Ryan ausgestochen. der vor einem Jahr, haben einige gesagt, der könnte mal British and Irish Lions Captain werden. Also James Ryan, der zweite Reihe-Stürmer. Warum der nicht dabei war, darauf gehen wir dann vielleicht gleich nochmal ein. Old Mate aus Wales mit den Dreads, Josh Navidi. Nicht draußen gelassen, also der ist nicht dabei. Ja, ansonsten, Jamie George ist halt dabei. Courtney Laws ist eine Überraschung, weil der auch mal verletzt war. Einige andere semi-professionelle Podcasts haben den drin gesehen. Ich hatte den jetzt nicht so auf dem Radar. Ja, ansonsten, na, ist auch so ein Mix, sag ich mal so. Ne, ist halt, andere sind halt gesetzt, wie Mario Itoje und Wynn Jones haben wir auch gesehen, Ken Owens.
Ja,
aber ich...
Okay, dann lass uns bei dann so eher so die Überraschung. Also ich bin bei dir zu 100%. Jack Conan ist auf jeden Fall auch nicht jemand, der in der Start 15 von Irland ist, aber kommen wir halt vielleicht dazu, warum er vielleicht doch dazu jetzt gehört. Für mich ist Tyke Byrne absolut gesetzt. Also das ist ja wahnsinnig, dass du sagst, dass da du überrascht bist, aber okay. Johnny Hill, keine Ahnung. Also absolut left field. Also kann ich mir gar nicht erklären, aber können wir halt auch noch dazu. Courtney Laws verstehe ich ja total. Also ich glaube, diese Dualität von zweiter, dritter Reihe Option ist, also man sieht es halt bei Henderson, bei Laws, bei Itoje ja auch natürlich. Ich glaube, das ist halt eine gute Eigenschaft. Laws ist eigentlich sehr, sehr guter Spieler. Mal sehen, ob er wirklich fit ist, aber bis dahin ist noch ein bisschen Zeit. Ansonsten Marco Vonopolo, also viele Leute hatten ihn dabei, viele Leute hatten ihn nicht dabei. Es ist auch so ein bisschen 50-50-Call da mit, sag ich mal, mit Genge und so, aber jemand, der auf jeden Fall sehr emotional war, dass er nicht dabei war unser Old Mate Sinclair, der vor 4 Jahren dabei war. Also falls die Leute das nicht sehen haben, der hat fast geweint nach dem Spiel jetzt am Wochenende in Bristol. Weiß nicht, ob du es gesehen hast, der war sehr, sehr emotional, hat es auch selber gesagt und war kurz vor Tränen, hatte ich gedacht.
Das hatte ich gar nicht gesehen, ich habe nur was gehört darüber, aber selber gesehen hatte ich es nicht.
Ja, also ich meine, an seiner Stelle geht wahrscheinlich... Also ich meine, ob es Ferguson oder Porter ist, also ich meine, Ich glaube,
Porter aus Irland, Ferguson aus.
Furlong ist gesetzt als Starting Tight Head Prop. Das wissen wir jetzt damit. Ja. Kommen wir vielleicht zu dem Jack Conan-Beispiel. Also, das ist das Ding, wo ich den roten Faden nicht sehe. Wenn du halt auf der einen Seite Aki wählst für diesen, okay, der ist ein Brecher, dann auf der anderen Seite müsstest du eigentlich anstatt Jack Conan CJ Stander wählen. Also, da fehlt mir so den roten Faden. Aber andererseits habe ich, und das kann man vielleicht ein bisschen sehen bei das, was Squid Rugby hat so gemacht hat, dieses Konzept von dieser Nummer 8, der eher in den 15-Meter-Raum sozusagen oder ganz außen den Ball fängt mit Faletau. Also versuchen hat er in diesem Leuten zu finden, die dafür ein Ersatz sind. Also du hast drei Spielertypen, die da ähnlich sind, von Faletau, Conan und Sam Simmons, die eher außen zu finden sind, oft weil die halt schnell sind und nicht nur so Brecher sind. Und dafür haben die so mittendrin diese Brecher mit der Nummer 12 oder 13 sozusagen. Weiß ja, das ist eine Theorie. Das Einzige, was mich so ein bisschen Sorgen bereitet, ist, sage ich mal, Faletau wäre gesetzt als Nummer 8. Aber wenn er sich jetzt verletzen würde, dann ist man bei Conan und Simmons. Das finde ich ein ganz schön Step-up für die beiden.
Da hast du vollkommen recht. In der Premiership oder im Rainbow Cup oder wo auch immer man jetzt spielt oder Heineken Champions Cup, das ist das und dann nochmal Nationalmannschaft ist ein Step up und dann nochmal British and Irish Lions in einer Tour in Südafrika in einer Bubble für 8 Wochen. Ja, auch wenn die Südafrikaner jetzt länger nicht mehr gespielt haben, ich meine, einige haben halt trotzdem noch gespielt, aber es ist, der Druck ist nochmal ganz anders, denke ich. Du weißt halt, alle 12 Jahre fliegst du halt nur runter. Das letzte Mal wurde auch verloren die Serie 2-1. Ich glaube, die erste
ja,
Mal.
Dank Ron Nogara. Ich meine, ja. 2009 haben die verloren, ja, genau.
Genau. Da hast du vollkommen. Also, Sam Simmons jetzt am Wochenende, glaube ich, gerade den Rekord eingestellt für meiste Stürmerversuche in der Premier. In der englischen Liga, Premiership, danke Nonne. Und ich glaube, noch ein Versuch oder zwei ist er weg von überhaupt alle Versuche einzustellen. Aber es ist halt nicht Exeter Chiefs in irgendwo in, da unten im Südwesten von England, sondern es ist dann halt Südafrika. Ja, da hast du recht. Also wer
ist, also ich meine, wenn Alan Wynne Jones ist er, weil er Kapitän ist, er gesetzt dann in der zweiten Reihe für dich?
Ich weiß nicht, war Sam Warburton damals Kapitän 2017 in Neuseeland und hat man nicht gestartet oder nicht gespielt?
Ja, also im ersten Spiel war er auch nicht Kapitän, ja, genau. Aber Warburton war auch so immer verletzungsanfällig und.
Ja. Na, aber eigentlich ist der gesetzt. Also, wieso sollte der jetzt. Ja, okay. Der wird ja jetzt nicht wegen schlechter Trainingsbeteiligung.
Dann würde man sagen, dass Itoji und Alwyn Jones zweite Reihe gesetzt ist. Und auf Nummer 3 ist natürlich Furlong gesetzt.
Ja.
Mit der Mannschaft, die du jetzt vor dir hast, 1 und 2 auch, weil du auch wahrscheinlich also Wynne Jones und Ken Owens siehst, ist das für dich dann gesetzt, oder?
An Nummer 2 ist es ja entweder Ken Owens, Luca Covendicki oder Jamie George, wohingegen Jamie George auch in England jetzt öfters von der Bank gestartet ist, allerdings kennt Gatland auch Jamie George aus der vorherigen Tour, wo er gestartet ist. Ja. Ken Owens ist Waliser. Also ich glaube, ich sehe nicht Lukan Kovandicki starten.
Ja, okay.
Ich denke, es ist Ken Owens oder wenn Jamie George irgendwie Step Up macht oder irgendwas passiert in den vorigen Spielen, dass sich das dann noch ändert. Aber ich würde auf Ken Owens tippen und Wynne Jones, alle sagen halt, dass er der Starter, Loosehead sein muss und ich wüsste jetzt auch nicht, was da dagegen spricht. Also.
Ja, ich glaube auch nicht. Also, okay, dann hatten wir da die ersten 5.
Ja.
Nummer 8 ist gesetzt mit Faletau. 6 und 7 für dich?
Spontan aus dem Bauch heraus, da wir hier keine Vorbereitung für unseren professionell vorbereiteten Podcast machen, würde ich sagen, Nummer 6 ist Tom Curry. Und Nummer 7, wen hatte ich denn da? Nummer 7 ist.
Ich glaube, du hattest Underhill? Ich glaube, du hattest Underhill erwähnt. Oder vielleicht habe ich das gesagt.
Ich glaube nicht, dass ich Underhill erwähne.
Also 7 wäre dann theoretisch Tipperick oder Watson zur Auswahl, glaube ich mal.
Ich würde Chipperick starten, weil Watson wahrscheinlich ein Wahnsinnstyp ist in der 60. Minute, der eingewechselt werden kann. Also ich sage nicht,
dass das ist auch abhängig, also vielleicht könnte es auch sowas wie Courtney Laws auf 6 und Dingsbums Corey auf 7 oder so. Also man könnte das auch so, also ich denke aber auch, dass Corey 6 eher spielen würde und sowas wie Chipperick. Also ich denke das auch, ja.
Aber ich meine, die sind, also da wird sich auch viel entscheiden. Da wird sich, wer den Battle der Backrows, ich meine, dann deine Hintermannschaft kann noch so gut sein oder so. Wenn du da halt am Ruck verlierst gegen Südafrika, dann brauchst du für den Rest des Tages eigentlich auch gar nicht mehr nachdenken.
Genau, und das ist dann auch so ein bisschen daher, sage ich mal, diese Theorie mit Courtney Laws. Also wenn du halt, sag's mal, Masse halt haben willst, und da hast du die ersten 5, da hast du wirklich deine Main-Masse sozusagen, dann kannst du noch so ein bisschen aufpeppen, indem du halt sagst, ich stelle mal noch eine zweite Reihe Spieler auf die dritte Reihe. Und das wäre ja Henderson, aber eigentlich umso mehr theoretisch Courtney Laws oder man switcht halt Laws in Itoji oder sowas. Aber daher denke ich mal, dass er auch, dass Gatlin sowas, dieses Angebot haben will, weil natürlich sind Leute wie Underhill oder Curry, das sind halt schon geile Maschinen hat, aber wenn es um Masse geht, da wäre es noch so, und das macht gerne Südafrika, also Südafrika haben diese 6 Stürmer auf der Bank meist, excuse me, und dann, deshalb, das ist halt so nur meine Theorie, wenn man so Feuer, also like for like hat, aufstellen will, wäre das denkbar, dass das in die Richtung so Gatland hat, das hinschieben will, und dann wäre es halt zum Beispiel Courtney Laws noch ein Masse in die dritte Reihe, und da hast du wirklich gegenüber Südafrika dann eine Gleichstellung, sage ich mal so.
Ich bin gespannt, weil es geht schon in 5 Wochen los, 26. Juni.
Was wir wissen, also was man einfach nicht so unterschätzen darf, ist was, also wie oft, sage ich mal, von dem Kader, die nominiert wurde, tatsächlich die hinfahren. Also so oft verletzt man sich, also man wird halt nominiert und irgendwie 2 Tage später, keine Ahnung, es war vor Jahren Keen Healy, der nominiert war und hat irgendwas Komisches gemacht, war irgendwie dann verletzt. Und auch irgendwie damals Paul Wallace kam rein, komplett aus dem Nix. Also ganz viele Leute schaffen es irgendwie aus dem Nix da rein. Aber erstmal sind die 37 so nominiert worden. Sorry, ich habe dich ein bisschen unterbrochen.
Nee, alles gut. Ich bin auch gespannt. Also ich denke, da wird sich auch viel ändern. 2017, James Haskell ist noch nachgeflogen oder so. Ja, wer weiß, wer sich bis zum 26. verletzt und wer sich dann halt auch noch verletzt und wen wir dann auch sehen werden. Es kann gut sein, dass da noch 5 bis 8 Leute reinkommen oder so. Ne? Manche vielleicht werden auch nur eingeflogen als Injury Replacement, die dann auch gar nicht mehr spielen.
Es wird meines Erachtens dieses Jahr umso schwieriger von out in the cold, also komplett draußen in die Testmannschaft. Das ist sonst machbar, so jemand, also wie Tom Crofton so, das war auch 2009, aber so komplett aus dem Nix, meine ich, wäre dieses Mal ein bisschen schwieriger, weil die haben diesen Bubble und ganze Corona-Sachen und also ich glaube, wie du gesagt hast, dass wenn jemand sich verletzt und jemand nachrückt, ist es eher sozusagen für die Midweek-Team oder, also wie die jetzt sagen, Dirt Trackers sozusagen.
Dirt Trackers, ja, Binjuice, wie ich es gerade sagen würde. Gut, wir werden wahrscheinlich noch echt häufig darüber reden. Ich freue mich, ich habe mich schon am Donnerstag gefreut, obwohl ich jetzt nicht so viel andere Leute kenne, die so viel sich damit befassen. Also nicht englischsprachige Menschen, beziehungsweise viele Deutsche, die das gar nicht interessiert, leider. Naja. 26. Juni geht's los gegen Japan in Murrayfield. Dann kommen etliche Spiele, oder nee, so viele sind es gar nicht, gegen South Africa A und Stormers, South Africa Invitational. Und dann gibt es 3 Tests gegen die Springboks, was am 24. Juli startet.
Sehr gut, wir sind auf jeden Fall gespannt. Dann freuen wir uns natürlich darauf, vielleicht ein bisschen in die Südhemisphäre skippen. Es gab ja natürlich am Wochenende Super Rugby AU und Aotearoa, beide Finalen, also in Australien eher so der Nicht-Favorit gewinnt und in Neuseeland der deutliche Favorit gewinnt, oder?
Ja, ich habe mir Crusader Chiefs angeguckt und Chiefs haben gut mitgehalten, standen sich wahrscheinlich selber oft im Weg in der zweiten Halbzeit. Die Crusaders hatten zwei gelbe Karten, aber war auch recht regnerisch. In Christchurch, denke ich, wurde gespielt, wie immer. Also wie immer regnerisch da in Christchurch. Ja, war jetzt, Chiefs waren halt dran, ne? Haben halt so, also es war knapp zwischenzeitlich, aber irgendwann sind Crusaders halt davongezogen, obwohl sie halt, glaube ich, zeitweise mit 13 Leuten nur gespielt haben, beziehungsweise zwei gelbe Karten insgesamt hatten. Bei der einen gelben Karte war mir nicht ganz klar, wieso Contact to the Head nicht zu Rot geführt hat.
Habe ich auch nicht verstanden.
Ja, der Tackle von Silverista. Da habe ich immer so ein bisschen das Gefühl, naja, ach hier, das ist jetzt die Domestic Home Competition und hier drücken wir, und das ist auch ein Kiwi Referee und hier drücken wir mal ein bisschen die Augen zu. Ne? Wäre das halt im Testmatch passiert, vielleicht mit dem Franzosen, wenn es die Six Nations wären und es England gegen Schottland wäre, weiß ich nicht.
Ja.
Direct Contact to the Head, ne? Und tja, ist halt nicht weit genug runtergegangen. Aber gut. Was soll's? Kann man nicht. Das Spiel war jetzt nicht so prickelnd. Viel schöner, mein Highlight war eigentlich, außer du hast jetzt noch was zum Crusader-Spiel zu sagen.
Nee.
Brisbane ausverkauft oder zumindest fast ausverkauft. Also es waren eine Menge Leute da und das Stadion war voll. Reds gegen Brumbies, das Finale vom letzten Jahr. Und die Reds lagen oft lange hinten und haben dann in der letzten Minute noch James O'Connor den Versuch erzielt. Verdient für Brad Thorn, verdient für Queensland Rugby, denke ich mal. 3 Jahre, 4 Jahre da aufgebaut. Wahrscheinlich waren auch viele Leute im Stadion, weil sie sich einfach nur mal gefreut haben, wieder was machen zu können, nachdem
sah
Corona
sehr
war.
Voll aus, muss man, also wir
ja,
sehen das ja oft, aber sah wirklich voll aus.
Also das ist halt das, was man, auch Christchurch war halt voll. Ich habe da auch schon Semifinale-Spiel in Christchurch gesehen, wo halt irgendwie 8000 Leute da waren oder so. Ne? Das will halt keiner sehen. Also das will man auch als Fan nicht sehen. Das macht auch das macht einen riesen Unterschied, wenn da halt Leute sitzen und die ganze Zeit mitjubeln und so. Und es ist bei so einem Wettbewerb, also das Gute ist bei diesem nationalen Wettbewerb, es gewinnt eine australische Mannschaft am Ende. Das heißt, irgendwelche Australier sind am Ende glücklich. Wenn du so einen Super-Rugby-Wettbewerb hast und dein Team gerade mal regelmäßig ein australisches Team in die Semifinale, in die Halbfinalspiele kommt und da ausscheidet, da verliert man als Australier irgendwann das Interesse. Also, und deswegen ist es gut, dass es halt, denke ich, den Wettbewerb gibt und irgendwer in Australien, sei es jetzt Brumbies, sei es jetzt, nein, New South Wales vielleicht nicht, aber Brumbies oder Reds da halt Gewinner sind und Brumbies haben, glaube ich, letztes Jahr gewonnen und ich freue mich, dass Reds dieses Jahr gewonnen haben. Spiel war auch echt gut anzusehen,
ja,
teilweise, also besser als Crusaders, obwohl so viele Versuche wurden gar nicht von den Reds zumindest erzielt. James O'Connor hat viele 3 Punkte gemacht und auch den Versuch am Ende gelegt. Nettes Video gibt es anzugucken mit Tongan Thor, wo er am Ende darüber redet, hier seine Familie das letzte Mal gesehen, wie Kyle Sinclair so ähnlich schon die 10 Tränen nahe, wo Sonny Williams ihn interviewt und sagt, hier, du hast deine Mutter so lange nicht mehr gesehen und er sagt halt, ja, this is for you, Mom, Mother's Day und so weiter. Okay. Da bin selbst ich berührt, trotz meines Herzens aus Stein. Was nicht so lustig wird, wenn nächste Woche Rugby Trans-Tasman losgeht. Ich habe dir mal die Quoten von den Buchmachern geschickt.
Ja. Relativ eindeutig, in welche Richtung die denken.
Also ich glaube, Chiefs müssen jetzt unter der Woche nach Perth fliegen und da schon Samstag spielen, was halt echt mal locker wahrscheinlich 8 Stunden, also 8 Stunden Zeitverschiebung ist. Oder 6? 6. 6 Stunden Zeitverschiebung.
Ja.
Das muss man erstmal wegstecken und die haben sollen auch das Hotelzimmer in Christchurch demoliert haben oder sich daneben benommen haben. Mal gucken, wie gut die in Perth aufschlagen und auch die anderen.
Bei Rugby-Spielen nicht vorstellen. Nee.
Gerade Chiefs, die hatten glaube ich vor ein paar Jahren auch schon so einen anderen Vorfall mit einer Stripperin an so Mad Monday. Naja, also ich hoffe, dass die australischen Mannschaften sich da alle gut schlagen.
Es ist, also nur zu den Chiefs-Sachen, ich glaube, es hat es ein bisschen so angedeutet, aber vielleicht irgendwie ein bisschen mehr in Ruhe darüber sprechen. Thema Gatland führt den und die verlieren alles und jetzt ist Gatland weg und die haben es ziemlich okay abgeschnitten. Ist da irgendwas dran? Oder ist es unfair, weil Gatland eigentlich viel jüngere Spieler die Chance gegeben hat und erst jetzt können sie sich durchsetzen oder so.
Aber Gatlin war auch schon am Anfang dieser Saison nicht mehr da, glaube ich. Also der war letzte Saison da und Anfang dieser Saison haben die Chiefs extrem schlecht gestartet und hatten dann einfach in allen Spielen, dann haben die eine Siegesserie halt hingelegt, von den Schalter umgelegt. Ein paar Referee-Entscheidungen waren wahrscheinlich auch dabei oder so. Blues haben sich ein bisschen zu blöd angestellt in manchen Situationen. Und ja, verdient halt durch Kampfgeist, denke ich, wieder zurückgekommen. Ne? Ja. Weiß nicht, mit Gatland, ja.
Naja,
die haben halt so viele gute Trainer in Neuseeland. Und ich glaube auch nicht, dass Gatland schlecht ist. Es dauert halt nur, bis eine Mannschaft ein neues System annimmt.
Okay, dann geben wir ihn noch ein Jahr. Trans-Tasman zurück.
Genau.
Wir können halt so rübergleiten zum Thema finanzieller Lage bei Australien, Neuseeland, aber gibt es deine Meinung? Also ich wollte so ein bisschen provokativ halt fragen, wenn ich halt zurückdenke, wir haben, also ich bin extra für dich nach Australien geflogen, um das Finale Australien-Neuseeland zu schauen in Australien mit dir. Mhm. Aber das Finale war in England. ich meine, das ist nicht so lange her und nicht, dass Australien damals alles Friede, Freude, Eierkuchen war, auch im Club Rugby, aber ist es wirklich auf dem Weg nach oben oder nach unten oder stagniert oder wie schätzt du das gerade so ein?
Jetzt habe ich das Gefühl, also dass es ein bisschen am Florieren ist nach oben, weil weiter nach unten konnte es fast nicht mehr gehen. Aber es ist halt noch ein langer Weg, der halt irgendwie, weiß nicht, also man wird nicht die Fehler der letzten 20 Jahre fixen innerhalb von einem Jahr. Es gibt einen Podcast von einer Journalistin vom Blatt The Australian, eher ein wirtschaftsliberales Blatt, wahrscheinlich so wie das Handelsblatt oder so. Die mögen natürlich Rugby Union, weil da halt alle Leute sitzen, die sich nur für Rugby Union und nicht für League oder AFL interessieren. Die hat halt einen Podcast angefangen, wo es halt genau darum ging, was ist in Australien schiefgelaufen. Den höre ich halt gerade und hat halt viel mit Arroganz von einzelnen Landesverbänden und Clubs zu tun, die denken, sie könnten alles besser, zumindest in dem einen Teil des Podcasts, ne? Und dass man so sich nicht gerne reinreden lässt von Expertise von anderen Leuten. Weil man denkt, man hat irgendwie den besten Rugby-Verstand oder so. Stan Sport hat übernommen von Fox nach 25 Jahren. Also es ist ein anderer, es ist jetzt nicht mehr sozusagen Premiere, sondern, keine Ahnung, ARD, ZDF. Naja,
sowas free to air.
Ja, ein, zwei Spiele werden Free-to-Air übertragen, aber nicht alles, glaube ich. Also es gibt irgendwie einen Deal, wo ein, zwei Spiele Free-to-Air übertragen werden, pro Runde oder so. Zumindest ist das schon mal besser, wenn das mehr Leute sehen können.
Ja, auf jeden Fall.
Aber auch da muss man halt gucken, wie geht's mit Western Force weiter und Rebels. Und ist dieses Modell hier Super Rugby intern und dann Trans-Tasman-Wettbewerb?
Ja, ich meine, um auch so ein bisschen meine eigene Frage so ein bisschen zu beantworten, man muss ja in Betracht nehmen, dass viele von den Leuten in Australien werden ja weggelockt mit fettes Geld in Japan zum Beispiel. Also da hast du so ein bisschen Drain on Resources, wenn deine besten Leute sagen, ja cool, wir sehen uns in 2 Jahren, weil ich erstmal ein bisschen Cash Money verdienen will. Thema ja Western Forces hat ein gutes Beispiel, das ist halt so ein bisschen zusammengeworfenes Truppe. Ist es so ein dauerhaftes Modell? Glaube ich nicht.
Nee.
Und das ist dann so ein bisschen die Sache. Also ich glaube, Rugby Australia kann wahrscheinlich nicht so viele Mannschaften halten.
Ja.
Und wir wissen es ja beide aus erster Hand, wenn du ins Stadion gehst. Also, weil in der Nordhemisphäre kann man ja zum Beispiel bei Leinster oder sowas, kann man sagen, okay, wir verlieren 18.000 Tickets, wenn Corona da ist und die Leute nicht ins Stadion wollen, weil RDS zu führen ist, keine Ahnung, bei 18.500 oder sowas. Und in Australien verlieren die halt von einem 40.000 Stadion 10.000 Leute. Also Gate Receipts ist nicht so das A und O bei denen. Ob die es wirklich so ein Modell haben, das es halt so tragbar macht,
Also ich glaube, es sind da die TV-Übertragungen. Gerade weil in Melbourne und na, Perth vielleicht, aber in Melbourne wirst du einfach nicht viele Leute reinbekommen oder so.
Ja, nee. Okay, also Bookie sagen Trans-Tasman komplett in die Richtung von Neuseeland. Wir sind mal gespannt. Ja. Wollen wir halt für heute für Schluss machen und alle größere Themen wegen Remote halt natürlich Thema Rugby und Geldfinanzierung in Australien, Neuseeland, Themen für nächstes Mal auf, glaube ich mal.
Ja.
Sonst wird es zu viel auf einmal.
Okay.
Dann sagen wir hiermit ein bisschen kurzer treten, aber sagen wir hiermit Tschüss für heute Abend und wir hören uns bald bei
Vorpass.
Vorpass, der Rugby-Podcast mit Vivian Bahlmann, Donal Peoples und Georg Molz auf meinsportpodcast.de. Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.